your engine.
We are here to take a part, to take part in a big, big rally, Silkway. We expected a lot adventures, or maybe not, better not. we have been this year in Russia on the Russia Northern Forest. It was very cold, but now it's very hot. Russia is nice and we like this adventure.
Na, aus dieser Stimme quillt doch die pure Vorfreude hinaus. Das war Magda Jayan aus Polen, die mit einem Toyota bei der Rallye Seidenstraße an den Start gegangen ist. An den Start gegangen ist deswegen, weil am heutigen Donnerstag der Zeremonienstart in Omsk stattgefunden hat. Direkt vor der Kirche Mariä Entschlafung, einer prächtigen russisch-orthodoxen Kuppelkirche, sind die insgesamt mehr als 100 Teilnehmer aus den Wertungen Autos, Motorrad, Quad, Sidebike und LKW über die Startrampe gegangen. Volles Haus, Begeisterung bei den Zuschauern in der zweitgrößten Stadt des Ural und der achtgrößten Stadt von Russland insgesamt. Wie es da zugeht beim Start und in welcher Stadt wir uns aufhalten bei dieser ersten Etappe der Rallye Seidenstraße, die insgesamt über 5500 Kilometer führen wird, das seht ihr bereits in einer ersten Fotogalerie auf der Internetseite pitwalk.de. Und alle Teilnehmer, die heute über die Rampe gefahren sind, die eint die unbändige Vorfreude auf ein gewaltiges Abenteuer des Motorsports. Abwechslungsreiche Landschaften vom Altaigebirge über die Steppen Sibiriens in die Wüste Gobi hinein, durch Feld- und Waldwege, durch die Taiga hinweg. Es ist alles geboten, was den Marathon-Rallye-Sport so einzigartig macht. Das weiß auch Heinz Kinigartner, die lebende Offroad-Legende von KTM. Mit dem habe ich, Norbert Okenga, mich nämlich im Vorwege der Rallye Seidenstraße noch einmal unterhalten. Schließlich gibt es im Lager von KTM und den beiden Schwestermarken Husqvarna und Gasgas eine ganze Menge personelle Veränderungen. Matthias Walkner ist der einzige Orangene, der einzige KTM-Fahrer, der in den nächsten 10 Tagen auf die lange Reise von Omsk nach Ulaanbaatar, die mongolische Hauptstadt, gehen wird. Sam Sunderland und Neuzugang Kevin Benavides, den man von Honda abgeworben hat als amtierenden Dakar-Sieger, die sind beide rekonvaleszent und nicht dabei. Und auch Toby Price, das Tier aus Australien, ist an diesem Wochenende anderweitig beschäftigt auf dem 5. Kontinent. Die beiden anderen Marken, Gasgas und Husqvarna, sind ebenfalls am Start. Bei Gasgas meldet sich Daniel Sanders zum zweiten Mal nach Kasachstan zum Dienst, nachdem der Australier mit der Langhaarmähne bei der Rallye Dakar noch mit einer KTM-Werksmaschine gefahren ist. Heinz Kinigartner kann uns im Interview jetzt genau erklären, wie es zu den ganzen personellen Veränderungen gekommen ist.
Ich habe nur gesehen, dass ihr ein bisschen hin und her gewechselt habt. Laia Sanz ist nicht mehr mit dabei, fährt jetzt wieder Trial für Gasgas, stattdessen Daniel Sanders. Bei Husqvarna gibt es neue Besetzungen.
Er fährt auch diese Offroad-Challenge, was es da gibt mit den Elektrofahrzeugen, aber die hat gesagt, also das Rallye-Fahren hängt sie, diesen Helm hängt sie an den Nagel, aber sie ist immer noch mit Gasgas eng verbunden und fährt Trailrennen und Enduro-Rennen. Und alles Mögliche, ja.
Warum mag sie keine Rallye mehr fahren?
Keine Ahnung, aber sie hat jetzt oft genug probiert und hat wahrscheinlich gesehen, wo so ihre Grenzen sind. Die wird sie gefunden haben. Hat ja auch gesundheitlich, nicht von Verletzungen, sondern so die letzten Jahre mit ihrer Gürtelrose und alle möglichen Geschichten ziemlich zu kämpfen gehabt. Also, ja. Ganz genau habe ich sie noch nicht getroffen, noch nicht befragt.
Gut, jetzt habt ihr Daniel Sanders zu Gasgas geschickt und Skyler House habt ihr neu verpflichtet, der ja so sensationell gefahren ist, wie wir gesehen haben bei der Dakar. Und Und Kevin Benavides habt ihr von Honda losgeeist. Wie kam es zu diesen ganzen Entscheidungen?
Losgegangen ist natürlich mit Benavides, ganz klar. Der sich gemeldet hat und gesagt, er ist ja einer der größten KTM-Händler oder wenn nicht überhaupt der größte in Argentinien. Und das ist er selber, das ist nicht sein Vater oder sein Bruder, sondern er selber hat diesen Motorradhandel, diesen KTM-Handel. Und da wird schon irgendwo das ein bisschen mitgespielt haben. Also das hat er uns zumindest so erklärt, dass er sich schon schwer getan hat, da für eine andere Marke die Fahnen hochzuhalten und verkauft dann die KTMs. Also das Und wir waren natürlich ganz heiß drauf, nämlich durch ihn zu erfahren, was brauchen wir, um die Dakar zu gewinnen. Mhm. Was hat er besser gehabt oder anders gehabt? Und das ist natürlich schon einiges wert.
Und das wisst ihr jetzt auch. Ich habe gestern mit Matthias Walkner ein Fernvideo gemacht aus dem Biwak in Omsk, wo er schon gesagt hat, was sie jetzt fahren, ist noch quasi ein Zwittermotorrad. Und die neue Maschine, die ja eigentlich schon hätte kommen sollen ohne solche, haben wir öfter mal drüber gesprochen, die neue Maschine wird erst im Herbst jetzt debütieren. Das heißt, da ist noch Zeit genug, all das einzubauen, was die Honda theoretisch besser gemacht hat als eure letzte Ausbaustufe.
Ja, das haben wir ja, wir haben schon, also da hat er gar nicht so viel damit zu tun, aber er hat jetzt beim ersten Test, was er mitmacht hat, diese Punkte richtig befürwortet und hat damit eigentlich in erster Linie den Matthias Walkner bestärkt, weil der schon immer in diese Richtung hin gepusht hat, nämlich sehr viel mehr Wendigkeit, sehr viel mehr Richtung Motocross-Motorrad als altes Wüstenschiff, ja, wo wir herkommen. Also die Ansätze sind einfach, Honda hat ein Motocross-Motorradl zum Rallye-Motorradl gemacht und wir haben unser wirklich LC4-Wüstenschiff, was wir über viele Jahre für Afrika einfach für die langen Wüstenetappen aufgebaut haben, von dem kommen wir runter wieder Richtung Motocross-Motorrad und jetzt sind wir so, glaube ich, sehr, sehr auf gleichem Niveau. Also das, die Punkte, die waren schon relativ lang am Tisch und ganz stark gepusht von Matthias Walkner. Tobi Preis, der ist meistens im Herbst kommen und hat sich draufgesetzt und hat gesagt, super Motorrad. Der fährt eigentlich mit allem, was man ihm unterschiebt. Und da hat uns also gerade jetzt schon der Matthias in die richtige Richtung geführt, die vom Dakar-Sieger abgesegnet worden ist, wenn man so nennen will, ja.
Bei der Dakar?
Nicht ganz, ganz groß Änderung. Jetzt haben wir da keine mehr gemacht, aber in der Richtung einfach jetzt Vollgas gegeben, damit das Motorrad auch in Flussbetten und so und wo es einfach wendiger sein muss. Man hat ja bei der letzten Dakar gesehen, auf den Wüstenetappen, da waren wir top. Nur sobald es dann in Flussbette, in technisch schwierige Abschnitte gegangen ist, da haben wir dann unsere Probleme gehabt.
Bei der Dakar, du sprichst es an, hatte man letztes Jahr oder letzten Januar war es ja den Eindruck, dass gerade in diesem Terrain, was du sagst, die Honda-Fahrer fast schon sitzen bleiben konnten im Sattel und dass ihr Motorrad relativ komfortabel, wenn man denn bei diesen Verhältnissen von Komfortabilität sprechen kann, relativ komfortabel fahren konnten, während eure Jungs da sich körperlich mehr abmühen mussten, um das Wüstenschiff zu bändigen. Das ist eine Sache, die geändert wird?
Ja, ganz genau. Also das ist eigentlich der Hauptpunkt gewesen.
Rückwärts gedacht, bei der Seidenstraße gibt es jetzt ja in den nächsten 10 Tagen jede Menge verschiedenes Terrain. Wüste Gobi, klar. Aber davor, hat mir der Sebastian Bühler gerade gesagt, geht es erstmal durch Waldwege und in eine Steppe hinein und ins Gebirge hinein. Da habt ihr dann immer noch potenziell damit zu kämpfen, trotz der Änderungen, die ihr beim Tank hinten gemacht habt, dass die Maschine immer noch zu klobig ist vielleicht.
Glaube ich nicht so sehr. Also der Matthias hat ja schon bei der Kasachstan-Rallye jeden Tag eine Meldung an uns durchgeschickt, wo er in den höchsten Tönen das Motorrad gelobt hat und sich gefreut hat auf den nächsten Tag, weil es so viel Spaß macht, das Motorrad am Limit zu bewegen. Also er hat da eigentlich schon uns klar gesagt, das ist die Richtung, so passt das Motorradl und da machen wir jetzt nicht so ganz große Sorgen. Natürlich ist auf dieser Rallye jetzt unterschiedlichstes Terrain gefragt, also am Ende wird es dann ja richtig sandig und jetzt sind einfach Schotterwege, weite Pisten. Also ich bin ja auch, wann war denn das, 1905 vor 26 Jahren bin ich die Paris-Moskau-Peking gefahren und da sind wir über Ulaanbaatar runtergefahren nach Peking. Also für mich war das das schönste Abenteuer mit dem Motorrad, was man machen kann. Ja, also ich bin ja ein paar so Geschichten quer durch Südamerika, aber das durch Russland, da um mich. Also ich bin mir teilweise vorkommen auf diesen Pisten, also gerade da Richtung Sibirien auch viel wieder. Ich habe mir gedacht, ja, so wird wahrscheinlich Tirol vor, keine Ahnung, 200 Jahren ausgeschaut haben oder so. Die Häuser sind ähnlich, aber alle natürlich Holzbaracken und eines schiefer wie das andere. Also war schon ein wahnsinnig schönes Erlebnis und da werden Sie sicherlich, der Matthias hat es ja gestern in deinem Bitwalk oder in deiner Interview erklärt oder schon gesagt, dass auch Sam Sunderland gemeint hat, das ist die schönste Rallye überhaupt. Ja. Also von der Abwechslung her auf jeden Fall. Also ich habe noch nie so viele Adler vor mir, ich habe da mal ein paar Tage geführt, vor mir starten gesehen und so. Also das war einfach ein Erlebnis, unbeschreiblich, und da haben sie sicher sehr viel Spaß. Und wie gesagt, unser Motorrad, glaube ich, ist da ein im Moment ein sehr gutes Gemisch dafür.
Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift von der eigentlichen Fahrerfrage. Also Kevin Benavides von Honda zu euch, das war die Initialzündung für die ganze Rochade, die dann gefolgt hat.
Und auch natürlich das Beenden der Karriere von der Laia Sanz. Haben wir müssen in dieser Ecke auch ein bisschen auffüllen. Und ja, langfristig das Idealziel wäre natürlich, dass man von alle unseren Bierer Mobility Marken in jeder Kategorie zwei wirkliche Granaten drinnen sitzen haben. Und wie das jetzt ganz genau dann langfristig weitergeht, müssen wir uns nochmal anschauen. Nach dieser Rallye jetzt anschauen, da haben wir nochmal ein großes Rallye-Meeting im KTM Motorsport. Aber ganz klar, wir wollen alle drei Marken mit Fahrern ausstatten, die in der Lage sind, Etappen zu gewinnen und dann irgendwann dann die Rallye zu gewinnen.
Nach der Dakar schien es ja mal kurzfristig so, als würdet ihr Skyler House, den angesprochenen Privatfahrer, holen und zu Gas setzen. Warum ist da stattdessen Daniel Sanders hingekommen?
Hat natürlich auch mit den Sponsoren zu tun und bei uns schon auch ein bisschen mit den Ländern, wo wir einfach mit welcher Marke richtig Vollgas geben wollten, ja.
Das heißt, Gas ist für den australischen Markt gedacht oder müsst ihr mit Husqvarna in den amerikanischen Markt rein mit Skyler House als Identifikationsfigur?
Auf jeden Fall Amerika. Husqvarna ist ein sehr starker Name immer noch in Amerika, weil da sind ja früher der Steve McQueen und die ganzen Jungs mit Husqvarnas unterwegs gewesen. Also der hat sie richtig Tradition, diese Marke. Und Gas wollen wir insgesamt natürlich sehr stark pushen als zweite Offroad-Marke. Mit Husqvarna hat man ein bisschen andere Richtung eingeschlagen. Das soll sehr viel auch in den E-Mobility reingehen. Also wird man sehen. Also marketingmäßig ändert sich ja alle halben Jahr irgendwo was und auch bei uns. Aber das ist so im Moment ein bisschen der Grundtenor, dass man einfach zuerst einmal schaut, dass alle Marken siegfähige Fahrer haben und dann natürlich mit den Ländern ein bisschen eine Aufteilung macht, wo man gerade wichtig Gas gibt.
Warum habt ihr Pablo Quintanilla an Yamaha verloren? Der war ja auch immerhin mal Weltmeister im Marathon.
Ja, ganz klar. Südamerika überbesetzen müssen wir es auch nicht. Mit Fahrern von da drüben. Und der Pablo hat uns schon ein bisschen zu denken gegeben bei der Dakar. Er hat so unterschiedliche Tagesleistungen gebracht, wo wir nicht ganz happy gewesen sind. Also Gott, bis dann das erste Mal nach einem Ruhetag ein bisschen technischer geworden ist, hat er gesagt, er kann mit dem Motorrad überhaupt nicht mehr fahren. Mhm. Also hat uns gewundert. Vorher hat er Etappen, weiß nicht, hat er glaube ich sogar mal auch nicht gewonnen, am zweiten oder dritten Tag, oder war zumindest ganz vor mit dabei. Die Jungs stimmen ihre Motorräder schon alle selber ab, ja. Und wir haben natürlich auch Fahrwerkspezialisten bei der Dakar dabei, wenn es kurzfristig Änderungen geben sollte oder muss, ist das auch kein Problem. Aber dass man dann als Pablo Quintanilla, ich glaube, da ist der 15. oder was war, den einen Tag, nicht unter die ersten 10 kommt und sagt, man kann mit dem Motorrad nicht mehr fahren. Das sind so ein bisschen Aussagen, die da als Hersteller nicht unbedingt Freude machen.
Jetzt habt ihr bei der Seidenstraße nur Matthias Wagner am Start, weil Kevin Benavides noch verletzt oder rekonvaleszent ist und weil Sam Sunderland auch verletzt ist und Toby Price in Australien andere Sachen macht, sprich Finke Desert Race mit Mitsubishi fahren.
Ja, mit dem Toby Price kann ich sagen, dass wir immer Riesenfreude haben mit diesen Geschichten, was er nebenbei her macht, aber es hätte nicht ganz viel Sinn gemacht, ihn zu so einer stark besetzten Rallye zu schicken, wenn er nicht ganz fit ist, weil dann hat man vielleicht wieder verletzt nachher und das wollen wir auf keinen Fall, weil wir wissen, der Tobi so viele andere blödsinnige Sachen, wie er im Kopf hat, so brutal gut ist er dann wieder, wenn er zu der Dakar kommt. Also das ist schon ein richtiges Tier aus australischem Dschungel. Wie gesagt, man kann ihm materialmäßig auch fast geben, was man will. Er holt immer das Maximale raus. Und ich glaube, den darf man gar nicht groß versuchen wir auch nicht, den wollen wir gar nicht groß ändern, weil der bringt seine Leistung einfach mit diesem System, mit dem alle anderen ein bisschen drüber nachdenken, ob das schon sinnvoll ist und richtig ist. Aber bei ihm scheint es zu klappen.
Und was hat Kevin Benavides gemacht? Sam Sunderland ist klar, der Sturz in Kasachstan, den haben wir ja auch verfolgt, weil wir Kasachstan auch gestreamt haben auf Pitwalk TV. Und ich hatte mit Matthias auch darüber gesprochen, was das für ein Monstersturz gewesen sein muss. Der hat, glaube ich, einen Hüftbruch oder einen Beckenbruch, sagte Matthias. Und Kevin Benavides ist in Argentinien gestürzt bei privaten Testfahrten.
Genau, ja. Also da war es jetzt auch nicht Näheres dazu, nur eben, dass er operiert worden ist. Das vom Sunderland, ja, das, da haben wir die Videos gesehen, ich glaube, die hat sogar der Walkner gemacht, wo er einfach, ja, die Jungs sind da, die Top-Geschwindigkeit vom Walkner war an diesem Tag, wo der Sunderland gestürzt ist, 185, also das war schon schmerzhaft, ja, wenn man weiß, auf was für eine Pisten, dass die da so schnell fahren. Und da kürzen sie natürlich viele Kurven ab und das war genau ein Meter oder 1,50 Meter, wo es das Sunderland weiter links war. Und da hat er einfach nicht so eine schöne Absprungrampe gehabt, als wie der Walkner auf der rechten Seite und ist über diesen, so ist wie ein kleiner Krater, nicht drüber kommen und hat dann natürlich einen Gewaltsüberschlag gehabt. Und wir haben jetzt auch, ich habe gerade draußen in Assen bei der MotoGP ein bisschen was gehört von den Alpinstar-Jungs. Also die haben ja ganz genaue Daten mit wie viel Wucht er aufgeschlagen hat und er hat dreimal ziemlich wuchtig aufgeschlagen. Also der Airbag hat da sicher Wunder geleistet. Es war ja auch so, dass der Sam vorher ein bisschen gejammert hat, weil ihm fast jeden Tag der Airbag einmal aufgegangen ist. Ja. Der geht dann relativ schnell die Luft wieder raus und er hat nochmal weiterfahren können. Aber jedes Mal, wenn er so einen Sprung gehabt hat, wo er komplett seitlich gesprungen ist, wo einfach für den Sensor ein Zeichen war, das ist jetzt nicht mehr normal, hat er ausgelöst und da hat er ein bisschen gejammert schon, der Sam. Aber jetzt im Nachhinein, jetzt hat er gesagt, der Airbag, der hat ihm sicherlich vor größeren Verletzungen bewahrt.
Wie lange fallen die beiden aus, Benavides und Sunderland? Ist das schon abzuschätzen?
Na, der Benavides ist eigentlich jetzt schon wieder okay und auch beim Sam, also der hat da so ein kleines, ein Eck an der Pfanne weggebrochen, wo man zuerst überlegt hat, ob man es drauf heften soll mit der Schraube. Aber jetzt haben sie gemeint, na, es lassen wir besser so verheilen. Es wird so heilen. Also wenn man es drauf geschraubt hätte, wäre es wahrscheinlich ein paar Wochen weniger gewesen, aber halt dann schon wieder ein richtiger Eingriff. Aufgrund dessen, weil jetzt schon Zeit ist, haben wir gesagt, ein heiles oder hat er gesagt, er lässt es so ausheilen.
Neben Matthias Walkner gibt es einen weiteren deutschsprachigen im Feld, nämlich Sebastian Bühler, der eine von drei Hero-Maschinen fährt, die indische Marke, deren Marathonbikes gebaut, entwickelt und eingesetzt werden von Speedbrain, der Mannschaft von Wolfgang Fischer aus der Nähe von Rosenheim, Joaquim Rodriguez und der von Yamaha neu dazugekommene Franco Caimi sind neben Sebastian Bühler am Start und auch Sebastian Bühler blickt voller Vorfreude auf die abenteuerlichen 10 Tage, die ab morgen auf dem Programm stehen.
Wir hatten eben die Podestauffahrt, das heißt, da stellen sich alle Fahrer vor. Und ja, war richtig schön wieder, mal wieder mit Publikum. Es war nämlich alles voll, richtig viele Leute am Zugucken und eine richtig schöne Stimmung. Die Rallye wird, glaube ich, ja, bestimmt eine harte Rallye, nämlich 10 Tage ohne Restday und viel verschiedene Etappen. Also wir starten in Russland, dann in die Mongolei, hier erstmal so Waldwege, dann in der Mongolei richtige Wüste. Also ich glaube, es wird ein richtiges Abenteuer und eine richtig schöne Rallye.
Nur zwei Damen sind im Starterfeld mit dabei. Magda Jayan aus der Autowertung habt ihr gerade schon gehört. Anastasia Ljanova ist die einzige Motorradfahrerin und die wagt sich gleich einmal in die sogenannte Kistenfahrerwertung hinein. Also in jene Klasse, in der die Teilnehmer komplett auf sich alleine gestellt sind, ohne Mechaniker.
I'm now at the bivouac of the Silkway Rally and I'm going to take part for the first time in the G-Moto Challenge. I've arrived today and had half of a day to install all the devices, all the brackets, all the buttons, everything necessary. I'm participating without mechanic, so yeah, I had to do it basically myself, but with the help of Masport Auto Rally team, they helped me to bring the bike here to Omsk, and well, thanks them a lot for this. The goal for the race for me is to just to get to the finish and to get the experience. I had arm fracture, pretty severe arm fracture recently. I'm still recovering, so I just want to try and to see how it goes.
Sie seid zum ersten Mal bei dieser G-Moto Challenge hier mit dabei. Einen halben Tag Vorbereitungszeit im Biwak hätte sie gehabt, um alles aufzubauen. Mangels Mechaniker in ihrer Kategorie hätte sie alles alleine machen müssen. Aber das LKW-Team MAZ aus Minsk hätte ihr sehr geholfen beim Transport der Maschine nach Omsk. Ihr Ziel sei einfach nur, ins Ziel zu kommen. Denn sie erhole sich auch noch von einem sehr komplizierten Armbruch und spüre dessen Nachwehen immer noch. Wir werden in den nächsten Tagen jede Menge Podcasts, Videos und Blogs sowie Fotogalerien von dieser faszinierenden Rallye-Seidenstraße online stellen auf der Internetseite pitwalk.de und in der Pitwalk Collection, sei es bei Pitwalk TV oder in der Pitcast-Reihe. Es lohnt sich jetzt schon mal, auf die Internetseite pitwalk.de zu surfen und dort oben rechts den Menüpunkt Pit Live anzuklicken, dann unter Bilder des Tages zu schauen, denn dort gibt es bereits ein Video, eine Live-Schalte zu Matthias Walkner, dem KTM-Star, direkt ins Biwak von Omsk. Matthias Walkner erklärt dort in allen Facetten, sehr informativ, sehr tiefgründig und sehr mitreißend, die Technik seiner KTM 450 Rallye. Er zeigt da in Nahaufnahmen technische Details, die sonst verborgen bleiben, und er nimmt euch und uns damit ganz tief mit hinein in die Faszination Marathon-Rallye-Sport. Also da schnell noch hinsurfen auf die Internetseite pitwalk.de, oben rechts Pit Live, dann Bilder des Tages. Da ist neben der ganzen Menge Galerien und Fotos eben auch schon das Video von Matthias Walkner als Fremdenführer auf der Seidenstraße online gegangen am gestrigen Tag. Das ist jenes Video, auf das sich Heinz Kinigartner auch bezogen hat. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Empfehlt uns bitte weiter mit diesen Podcasts von diesem einzigartigen Motorsport-Event, der Silkway Rally, wie sie im internationalen Sprachgebrauch heißt. Parallel dazu kümmern wir uns natürlich auch um die Formel 1 in einem weiteren Pitcast mit Inga Stracke und dann tägliche Updates von der Seidenstraße mit Stimmen aus dem Biwak, mit allem Wissenswerten aus allen Kategorien. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, dass ihr uns weiterempfehlt, abonniert, liked und Däumchen geht. Bis bald, euer Norbert Ockenger.